Bella Berman hat den Roman Before We Were Innocent geschrieben und der Buchclub von Die Leserinnen hat dieses Buch ausgewählt als Lektüre für den Buchclub. Es wurde uns verkauft mit feministischer Thriller. Ob das tatsächlich ein feministisches Buch ist, ob es ein Krimi ist, darüber haben wir gemeinsam gesprochen. Du kannst zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gibt es vielleicht auch für dich das richtige Paket auf Steady. Ja, das ist der Werbeblock, sorry. Denn dieser Podcast wird rein finanziert durch Unterstützungen von Menschen, die diesen Podcast genauso lieben wie ich. Am Ende dieser Folge findest du alle Steady-Unterstützenden genannt. Wenn du dich dort auch hören möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes. Dort findest du den Link zur Steady-Seite und bestimmt ist auch für dich ein Paket dabei. Jetzt aber ganz viel Spaß beim Hören, beim Buchclub zu Before We Were Innocent. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Eben war das Buch noch ein Teil der Buchtipps für feministische Weihnachtsgeschenke und schon ist es bei uns gelandet im Buchclub. Ich spreche von Ella Berman, Before We Were Innocent. Auf Deutsch und auf Englisch trägt das Buch den gleichen Titel, Before We Were Innocent. Ich habe einen prägnanten Satz zum Buch gefunden bei meiner Recherche und Vorbereitung. Ein aufwühlender Roman über die tiefen, komplexen Bindungen unter Teenagern und wie sie unser Leben prägen. Ob wir das auch so wahrgenommen haben, darüber sprechen wir jetzt gleich. Wie immer ein kleiner Eingangsmonolog von mir zur Autorin und zum Buch selbst. Ella Berman wuchs in London und Los Angeles auf und hat erst Psychologie studiert und dann bei Sony Music gearbeitet. Das steht wirklich in jedem ihrer Lebensläufe, was ich interessant finde. Okay, sie hat mal bei Sony Music gearbeitet. Dann gründete sie ein Modelabel, London Loves LA. Ich weiß gar nicht, also im engeren Sinne finde ich, das ist es ein Online-Shop, wenn er mich fragt. Also es sind so Vintage-Stücke, die man da kaufen kann und die den LA-Vibe widerspiegeln sollen. Gut, man kann es auch Modelabel nennen. Sie hat 3 Romane veröffentlicht schon und schreibt offensichtlich in London, wo sie mit ihrer Familie lebt. Ihr erster Roman war The Comeback. Da geht es darum, dass ein Hollywood-Star verschwindet und taucht dann aber wieder auf als Laudatorin für einen Regisseur und beschließt, dass sich jetzt alles verändern muss. Das ist zumindest die spannende Vorschau, der Vorschautext für dieses Buch. Auch dieses Buch war Teil eines Buchclubs und zwar der Buchclub von der Today Show. Der heißt Read with Jenna. Ich könnte ja auch sagen, Lies mit Christina. Das klingt jetzt aber irgendwie nicht so toll. Lies mit Tina klingt ein bisschen besser. Aber wir heißen die Leserinnen. Und dann ihr zweites Buch, das wir gelesen haben, ist 2023 erschienen und war auch schon in einem Buchclub, in einem ganz berühmten, und zwar im Buchclub von Reese Witherspoon. Die hat ja diesen ganz, ganz berühmten Buchclub, fast so berühmt wie der von Oprah. Und da wurde das Buch auch im Dezember 23 schon gelesen. Ihr neuester Roman heißt LA Women und ist im August 2025 erschienen. Ich packe in die Shownotes auch mal den Link zu ihrer Website und zu ihrem Instagram-Account. Man kann ihr nämlich auch folgen. Zum Buch. Das heißt also Before We Were Innocent. Ich habe es im englischen Original gelesen, war auch trotzdem total snackable, würde ich sagen. Easy to read, muss man keine Sorge haben. Also wenn man durchaus auch fähig ist, mal eine Serie auf Englisch zu gucken, kann man das locker auf Englisch weglesen. Es wurde uns verkauft, würde ich jetzt mal sagen, als feministischer Krimi. Ich würde es eher feministisches Kammerspiel vielleicht nennen. Auch weil die Figuren so, naja. Es geht um drei Mädchen, die stammen aus L.A. Es ist der Sommer nach dem Ende der Schulzeit und alle Möglichkeiten stehen offen. Und ich habe da eine Lesestelle direkt für den Einstieg auf Seite 141 in meinem englischen Taschenbuch. 141. Ich blätter einfach hier ein bisschen. Ich hab's gleich. Da. Da sind sie gerade in Griechenland, wo sie zusammen zu dritt auf einer Insel Urlaub machen, wo der Vater einer der Mädchen ein Haus besitzt. Aber diese eine Szene, finde ich, fängt so schön ein, wie die Türen und Tore jetzt weit offen stehen für die Zukunft. Jetzt müsst ihr es leider auf Englisch hören, ist aber vielleicht ja auch mal ganz schön. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich habe schon lange kein Englisch mehr geredet. That night we went for dinner at the Italian restaurant Evangeline had found. We shared pizza and wine, and we found ourselves talking about college, the future, for the first time since we've arrived in Greece. It was as if we had all made an unspoken pact that time would stand still for the summer, and only now that the end was approaching did we feel ready to discuss our individual futures, tentatively at first and then with abandon. As I already knew, Evangeline planned to study psychology at Brown, more as a safety net than due to any burning desire to actually practice it, before enrolling at a prestigious culinary school in New York. She had known that she wanted to be either a food stylist or critique since she was a kid, and I envied her for her dedication, as well as the unlimited resource that meant she could afford to go to a school like Brown for the sake of it, even when it didn't slot into her dreams. Joni, who was going to Berkeley, planned to fly back now to LA regularly to audition for parts as she studied theater and performance. She'd acted in a few productions in high school, and my private opinion was that she was already passable, but that she was much better at playing character roles than the more serious stuff that I figured she'd have to focus on in college. When she'd got in, Ev and I had both worried about how she'd fare. And I think Joni sensed this now because she waved her hand in the air as she cut herself off partway through a sentence. Zitat. Mostly I want to get my head between some insecure theater queen's legs, she told us, as if giving voice to her most precious dreams had already proved that too exposing for her. When the girls asked me again about my plans at NYU, I said vaguely that I was going to try out new things and see what stuck, even though I already knew that I would major in English and American literature with a minor in creative writing. I wanted to be a writer, even though I hadn't written in years and had certainly never deigned to say the word out loud to anyone but my mom years ago, for fear of not being able to live up to it. I think my lack of direction disappointed Joni and Ev, but it was better than the alternative, which was for them to feel freaked out that I had been quietly observing them all this time, taking notes for some yet-to-be-written opus I would later spring on them. You poor losers, Joni said, stuck in the frigid sludge on the East Coast while I'm living out my Joan Didion dreams. Es sind drei Mädchen, die alles noch vor sich haben. All ihr Leben, all ihre Träume können jetzt wahr werden. Da ist einmal Bess, die, wie sie hier gesteht, Autorin werden will, obwohl sie das noch niemandem hat erzählen können, außer ihrer Mutter. Dann gibt's Evangeline, die aus sehr gutem Hause kommt und deren Vater eben diese Villa auf der Insel besitzt und die schon so ganz frei überlegen kann, was sie werden will, dass sie was studieren kann, obwohl sie was ganz anderes machen möchte. Und dann gibt's Joni. Und Joni ist ein bisschen edgy und queer und offensichtlich schon immer jemand, der outgoing ist, wie man sagen würde. Jemand, der sich auf eine Bühne stellen will, die was darstellen möchte, die aus sich was machen möchte, im Rampenlicht. Und diese drei landen jetzt also auf dieser Insel. Und das Schrecklichste, was passieren kann, passiert. Oder wie der Klappentextbum vom Buch sagt, vor 10 Jahren wurden die besten Freundinnen Bess und Joni von jeglicher Mittäterschaft am Tod ihrer Freundin Evangeline freigesprochen. Obwohl sie für unschuldig befunden wurden, stürzen sich die Medien auf sie und seitdem haben sie einander nicht mehr gesehen. Nun steht Joni vor Bess Tür und bittet sie um einen Gefallen. Sie braucht ein Alibi. Bess hat keine andere Wahl, als Ja zu sagen, denn sie ist Joni noch etwas schuldig und sie beginnt sich zu fragen, ob damals wirklich alles so war, wie sie immer glaubte. Eingangsfrage an euch. Haben wir denn hier überhaupt ein feministisches Buch gelesen? Das ist ja immer unsere Grundfrage. Ist das hier tatsächlich ein feministisches Buch? Ich bitte um Wortbeiträge, geneigte Leserinnen. Möchte jemand was sagen? Anja?
Ich finde an der Stelle, und da greife ich jetzt schon relativ weit in die Handlung ein, als es darum geht, dass die Mädchen auf eine Party mit ihnen nicht bekannten Männern gehen. Sie sind alkoholisiert, einige haben auch Drogen genommen und sie fahren mit denen eben mit und das wird ihnen hinterher vorgeworfen. Und ich finde, an der Stelle zeichnet sich ganz viel ab, was wir ja bei Epstein, bei Lindemann, bei allen irgendwie sehen. Es wird den Opfern der Vorwurf gemacht und an der Stelle würde ich sagen, ist es durchaus ein feministisches Buch.
Vielen Dank. Ja, ich finde auch, dass die Parallelen in der Handlung, die haben mich wirklich umgehauen. Also wie kann man es schaffen, so ein Buch auszusuchen, was ja auch nicht niegelnagelneu ist, ist von 2023 und es hat gerade so einen super aktuellen Bezug. Wobei, wie schrecklich eigentlich, es ist History repeating, repeating, repeating. Der Bezug erzeugt sich immer wieder selbst. Lina.
Ich habe mich beim Lesen auch gefragt, ob das für mich überhaupt ein feministisches Buch ist, weil auf den ersten Blick habe ich gar nicht so gedacht. Aber je länger ich dann drüber nachgedacht habe, desto mehr konnte ich das Buch auch unter so einer feministischen Linse betrachten, weil ich finde es erschreckend real, wie aus zwei Mädchen solche Online-Versionen kreiert werden ihrer selbst durch die sozialen Medien und wie sehr das alles außerhalb der Kontrolle von den Frauen geht. Und ich finde auch, dass zum Beispiel F wird dann ja als der Engel inszeniert und die Unschuldige und Bess und Joan eben als die bösen, verruchten Einflüsse sozusagen. Und ja, also das ist halt erschreckend nah an unserer Realität.
Ja, das stimmt. Claudia.
Ja, also ich fand auch, mir ging es auch anfangs so, dass ich erst dachte, kann jetzt gar nicht so richtig die feministischen Züge erkennen, aber sowohl in den Gesprächen, die wir dann noch darüber hatten, in dem Austausch, als aber auch gerade, je weiter man vorangekommen ist und wirklich gemerkt hat, was die Medien auch mit aus eigentlich relativ normalen Jugendlichen, was die da für Bilder zaubern können, was die da hervorrufen können, und wie die dann auch Leben verändern können, allein dadurch, wie sie sozusagen Leute darstellen, fand ich sehr, dann doch wieder sehr passend auch zu vielen Dingen, die wir jetzt ja auch gerade wieder erleben, die eben auch Frauen passieren. Und dann nochmal genauer zu hinterfragen, ob das, was man jetzt liest oder das, was man jetzt mitbekommt, wirklich die Person ist, die man da, die dies ist oder nicht nur eine gemachte.
Ja. Ja, das ist wirklich spannend. Also es ist die totale Täter-Opfer-Umkehr, wobei, nein, bei Männern, das haben wir jetzt gerade ganz aktuell in dem Fall von Colleen Fernandes, dass als allererstes ganz laut gerufen wird, Unschuldsvermutung. Aber bei diesen Mädchen nicht. Diese Mädchen werden sofort umgedeutet. Und es sind auch keine Mädchen. Also ich meine, in den USA, wann geht man aufs College? Da ist man, da dürfen die noch nicht mal Alkohol trinken. Ja, die sind ja noch unter 21. Die sind noch keine 20. Wie alt sind die? 17, 18? Und die sind aber dann sofort erwachsene Frauen, böse Menschen. Und was ist genau wieder das richtig das richtige Opfer? Wie ist man ein gutes Opfer? Man darf nicht lachen, man darf nicht am Strand sitzen. Fotos der Mädchen werden aus dem Zusammenhang gerissen und es wird erklärt, hier, die haben hier so kurze Kleidchen an und sitzen am Strand, obwohl ihre Freundin gerade gestorben ist. Ja, weil sie sich noch nicht umgezogen haben, weil sie noch gar nichts gegessen haben, nichts getrunken, nicht geschlafen haben. Und die essen ein Eis am Strand und daraus wird sofort gemacht, die trauern der keine Träne nach, die sind eiskalte Engel. Anja?
Ich bring's, glaube ich, nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber Achtung, vielleicht Spoiler. Die Mädchen sind ja nicht die einzigen, die im Verlauf der Handlung angeklagt werden. Es wird ja zu irgendeinem Zeitpunkt auch ein Mann angeklagt. Und da wiederholen sich bestimmte Mechanismen und erledigen sich dann aber auch wieder. Da funktionieren manche Dinge ähnlich, aber eben doch nicht alle gleich. Und das finde ich schon auch spannend in der Parallelität, wie sie gezeigt wird.
Ja, um den Mann in der Geschichte wird nicht so ein Bohai gemacht, sondern der ist vielleicht ein Täter und der muss jetzt eben seinen Prozess sich stellen. Punkt. Ist ungefähr so der Kontext im Buch. Der hat ganz schlimme Sachen gemacht, aber gut, muss man jetzt erstmal schauen, was der Prozess bringt, ne? Also ich meine, der stellt sich jetzt eben diesen Anklagepunkten. Und die Mädchen sind aber nicht nur Mädchen. Und es wird nie berücksichtigt, was ihnen Schlimmes passiert ist. Evangeline stirbt und niemand fragt die ganze Zeit, wie geht's eigentlich Beth und Joni? Niemand. Und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und es ist immer noch niemand da, der fragt, wie geht es euch eigentlich? Braucht ihr eigentlich Unterstützung? Und man liest weiter und weiter und denkt so, jetzt muss dann aber gleich was kommen. Aber es kommt immer noch nichts und wir treffen die 10 Jahre später und man lernt Beth kennen und man denkt, Beth hat immer noch niemand richtig gefragt, wie es ihr geht. Zumindest ist das so das Gefühl, das da mitschwingt. Das hat sich auch in unserer Signal-Gruppe so abgezeichnet. Claudia hat ja vorhin schon erwähnt, wir hatten einen ganz intensiven Austausch auf Signal und da gab es einen ganz spannenden Einwurf von Nicole, den ich ganz, ganz wertvoll fand und den ich direkt hier mit reinpacken will, damit der Teil unseres Gesprächs hier sein kann. Weil jede, die nicht beim Buchclub dabei sein kann, hat immer die Möglichkeit, aber so einen kleinen Kommentar, ihre Bemerkung zum Buch uns noch zukommen zu lassen. Nicole hat geschrieben, kann es vielleicht sein, dass die meisten von uns nicht so richtig mit den Mädchen warm werden, weil sie nicht in Anführungszeichen warm, sondern eher depressiv sind. Irgendwie erinnert mich mindestens Beth, vielleicht auch alle drei ein bisschen an Britt aus dem Buch, das wir letztes Frühling gelesen haben. Das war das Buch Verdammt wütend. Ich verlinke natürlich sehr gerne die Folge in den Shownotes. Mich hat das Buch sehr traurig gemacht. Diese Mädchen haben furchtbare Erfahrungen machen müssen und es hat ihnen einfach niemand geholfen. Ihre beste Freundin ist auf furchtbare Art ums Leben gekommen und sie wurden, statt mit Unterstützung mit ihrer Trauer zu leben zu lernen, unter grausamen Umständen eingesperrt und für den Tod ihrer Freundin verantwortlich gemacht. Ich find's schon stark, dass sie das überhaupt überlebt haben, ohne professionelle Hilfe. Und dann diese ganzen widerwärtigen Typen und diese Plastikwelt. Anja.
Ganz fair finde ich zu sagen, niemand hat ihnen geholfen, nicht, weil zumindest bei Beth sind ja die Eltern durchaus da und sehr, sehr bemüht, eigentlich ihrem Kind in irgendeiner Form zu helfen. Aber die sind eben im Grunde genommen genauso hilflos wie Beth selbst und kommen an der Stelle gar nicht mehr an sie ran und scheitern dann in ihrer Gutwilligkeit halt auch. Aber so grundsätzlich wäre da, glaube ich, schon der Wille da gewesen, irgendwie zu helfen. Nur einfach die Ohnmacht so groß, gar nicht zu wissen, wie fange ich das an?
Ja, im Chat wurde auch die steile These konstruiert von Sabine, dass es hier auch um Verwahrlosung geht. Sie sagt, Joni und Evangeline sind emotional vernachlässigt und Beth ist durch ihren Umzug komplett entwurzelt. Und Elle Evangeline hat total Neid auf familiäre Bindungen. Und Bess ist die Einzige, die familiäre Bindungen hat und ist deshalb auch so stark gegen eine kleine Romanze, die sich da auch anbahnt, zwischen Bess und dem Bruder des Opfers, Theo. Also ganz schlimm für sie, dass die beiden sich irgendwie gut finden. Aus Neid, sagt Sabine. Was haltet ihr von dieser These? Verwahrlosung und Neid. Also man kann zumindest festhalten, Bess verwahrlost nach diesen Ereignissen. Keiner ihrer Träume verwirklicht sich, zumindest nicht bis zum Ende des Buchs. Ich habe ein bisschen Hoffnung am Ende des Buchs. Aber in dem Moment, wo Joanie Baez auftaucht, ist Bess immer noch in so einem, wie nennt man das? Es gibt doch diesen Ort zwischen Himmel und Hölle, zwischen Erde und Hölle, wo die Katholiken nicht hinkommen.
Fegefeuer?
Fegefeuer, genau. Limbo? Limbus? Also auf jeden Fall, da hängt Bess total fest. Im Fegefeuer. Da hängt sie fest. Sie ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Sie kommt nicht voran mit ihrem Leben. Sie ist depressiv. Sie steckt fest. Claudia?
Ja, das fand ich auch dieses spannende Gegenbild. Also wirklich die, also ich würde auch diesen Punkt der Verwahrlosung, aber halt unterschiedlicher Verwahrlosung zustimmen. Eben mit den beiden Mädels, die anfangs eben keine gute Bindung zu ihren Eltern hatten, keine funktionierende und sich da unterschiedlich beholfen haben. Evangelina war ja ganz stark mit ihrem Bruder verbandelt sozusagen. Die hatte eine ganz starke Bindung. Joanie hat man das Gefühl, hat halt eher in ihrer Sexualität vielleicht oder halt in der Anziehung, die andere Frauen auf sie ausgewirkt haben, irgendwie da versucht, was auszuleben. Und dass das dann aber nach der Tat eben gekippt ist, diese emotionale Verwahrlosung dann zu Beth, die sich scheinbar auch so ein bisschen dafür bestraft hat, einfach dafür, was passiert ist, oder dann eben so sich auch komplett zurückgezogen hat und gesagt hat, dann, sie hat es immer auf die Medien geschoben, also dass sie den Medien entkommen wollte, aber irgendwie eigentlich auch dem ganzen Leben entkommen wollte und jeglichen darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist und was das bedeutet.
Ja, ich finde vor allem so spannend, wie die unterschiedlichen Hauptpersonen diese Nuancen rausarbeiten. Da ist einerseits das Bild, was die Medien kreiert haben von Evangeline, dem Engel, der sterben musste. Also ich meine, der Name allein schon großartig. Und die eben als so wunderschön und lieb und brav dargestellt wird. Und wie Bess im Laufe dieses Buchs in der Trauer und in der Erinnerung sich an alles erinnert. Auch, dass sie grunzen musste, wenn sie gelacht hat und dass sie stinkende Füße hatte. Und dass es okay ist, dass sie dieses Wissen hat und dass für sie Evangeline ein vielschichtiger Mensch war. Und genauso sind ja auch diese Freundschaften total vielschichtig, die zwischen den dreien waren. Ich habe da noch eine Lesestelle zu den Freundschaftsdynamiken, die dann ja auch von der Presse seziert wurden und umgedeutet. Und da habe ich mich so erinnert gefühlt, bei gerade diesen Freundschaftsgeschichten, das hat mir schon so ein kleines Flashback-Gefühl gegeben in meine Teenagerzeit, wie man am einen Tag beste Freundin ist und am nächsten Tag nicht mehr und dann am übernächsten Tag wieder und wie ich dramatische Briefe bekommen habe, wo ich freundschaftliche Bande da irgendwie knüpfen wollte zu einem Mädchen. Die hat dann mir einen Brief geschrieben, hat gesagt, sie muss das abbrechen, weil ihre beste Freundin ist ein anderes Mädchen und das geht nicht, dass wir dann alle befreundet sind. Also es war wirklich, Freundschaften sind kompliziert und wir lesen ja auch da gerade ein Buch im Buchclub dazu. Seite 73 in meinem Buch, jetzt aber die kleine Lesestelle. Wieder auf Englisch, sorry. The power dynamic began to shift, and for the first time in our friendship, I didn't feel like the newcomer, the spare part who needed to be grateful for having been included at all. Once she'd shown us all her favorite spots on the island, F seemed content to hang around the house. Empty mornings and listless afternoons spent waiting by the pool while she cooked some inevitably over-extravagant and unsatisfying meal that we'd have to coo and compliment her over for hours. Joni and I began to feel like we had been misled into accompanying Evangeline on a trip so that she could make a point to her father about loyalty and stability while basking in the golden memories of her unhappy childhood. Dieser ganze Urlaub ist schon so vielschichtig. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, ob das in der Übersetzung vielleicht anders rüberkam. Also ich fand auf Englisch auch die Sprache vielschichtig. Ich fand es schön zu lesen. Und ich weiß nicht, ob jetzt die, die vom Buch überhaupt nicht so begeistert waren, vielleicht die deutsche Übersetzung gestört hat. Das würde mich mal wirklich interessieren. Kann man jetzt nicht so richtig gut nebeneinander legen natürlich. Aber ich fand es vielschichtig und interessant, wie eben nochmal überlegt wird, was bedeutet dieser Urlaub für wen? Die einen, die halten an Freundschaften fest und haben große Angst, dass Freundschaften zerbrechen werden. Diese Unsicherheit, wird es uns so als Dreierkombi noch geben? Jetzt nach diesem Sommer sind es unsere letzten Tage. Es passieren so viele aufregende Dinge und gleichzeitig eben die tiefer liegenden Motive. Evangeline hat da schon auch, da wären wir wieder bei der Verwahrlosung, die hat da schon auch ihre eigenen Themen, die sie da voranbringt auf dieser Insel und warum sie den Urlaub so verbringen will, wie sie ihn verbringt und sich da auch überhaupt nicht abstimmt oder abbringen lassen möchte von den anderen und die so ein bisschen mit drin hängen. Und dann verschiebt sich was. Also ich fand es super interessant, aber es gab auch andere Meinungen, zum Beispiel von Kati. Kati schreibt: Tatsächlich habe ich zu diesem Buch gar nicht so viel zu sagen. Aber es geht mir mit Büchern manchmal so. Mir hat es wenig gegeben und auch nicht unbedingt gefallen, aber allein schon durch eure Kommentare hier im Chat sehe ich, wie viel man daraus lesen kann, wenn man sich drauf einlässt. Ich denke, vielleicht habe ich das nicht gekonnt. Die wenigen Einblicke in Beths Job fand ich interessant und auch ihre wirklich sonderbare Beziehung zu Joni. Aber damit hatte es sich auch schon. Der Job von Bess ist wirklich interessant. Sie ist Community Managerin bei so einer Dating-Plattform. Also sie ist diejenige, die gefleckten Nachrichten kontrollieren muss. Und das finde ich auch sehr spannend, wie sie das macht. Wie sie am Anfang total lange braucht, um Entscheidungen zu treffen und da eben so die bestmöglichste Community Managerin sein will. Bess lebt sehr abgeschieden. Also es klingt so ein bisschen nach kalifornischer Wüste, würde ich jetzt mal sagen. Arbeitet digital, muss also, wenn sie nicht möchte, niemanden treffen. Nur ab und zu trifft sie ihren Bruder. Und der Bruder, finde ich, hat in dem Buch eine ganz besondere Rolle. Die hat mir sehr gut gefallen. Ihr kleiner Bruder Steven, der seine große Schwester, zu der er natürlich aufgeschaut hat, in diesen Urlaub verabschiedet hat und dann kommt jemand zurück, eine Person, die komplett kaputt ist und auch obwohl er jünger ist, merkt er das sofort. Das ist nicht mehr die Schwester, die weggefahren ist. Die Eltern, wie ihr schon gesagt habt, total überfordert und es bricht dieses Schweigen aus in der Familie. Es wird nicht darüber gesprochen. Aber Steven hat so seine eigene Strategie, damit umzugehen. Aber ich möchte man nicht spoilern, oder? Das fand ich einen ganz schönen Moment mit Steven. Warum Steven so ein Anker ist für mich in der Geschichte. Kann man das spoilern? Gib mir mal ein Signal, hallo. Anja wird spoilern. Na klar, Anja. Claudia wird auch spoilern. Die anderen sind unsicher. Oder habe die Kamera aus. Na gut. Also ich spoilere ein bisschen. Steven ist derjenige, der jeden Artikel, jeden Forumseintrag, jede Gerichtsakte, alles gelesen hat, der alles weiß. Und Steven hält sich nur an einer Sache fest. An den Fakten. Gut, ist halt auch ein Mann, ne? Also Steven ist die Vernunft in diesem Buch, in Form eines Mannes. Aber er hält sich an den Fakten fest. Und es ist ganz wichtig im Laufe dieses Buchs, dass es Steven gibt, der seiner Schwester das nie erzählt, aber der wirklich jeden Abend am Computer sitzt und schaut, ob wieder irgendjemand gegen seine Schwester lästert und er irgendwas mit Fakten kontern kann. Denn die Fakten sprechen für sich, da ist Steven sich sicher und er lässt die Fakten jeden Abend sprechen, um seine Schwester zu verteidigen. Das hat mich total berührt. Sagt auch wieder sehr viel, dass Steven das seiner Schwester nicht erzählen kann, sondern da eine Dolmetscherin braucht in Form seiner Verlobten. Aber das fand ich ganz schön irgendwie, dass es diese Stimme im Buch auch gab, weil alles andere ist so gefühlig. Alles ist super emotional. Also der Sommer ist emotional, die Freundschaften sind emotional und vielleicht ist das auch der Grund, wenn man noch so ein Trauma hat, was ja auch nur Emotion ist und Schock, dass man dann, wenn man Bess ist, nicht klar sehen kann. Und es steht eben Joni vor der Tür. 10 Jahre, nachdem das alles passiert ist. Die Struktur des Buches ist so, dass immer sich Kapitel abwechseln. Also Jetztzeit aus Bess Sicht und Rückblicke. Und mit je mehr Rückblicke man liest, desto mehr setzt sich das Puzzle zusammen, was damals in Griechenland passiert ist. An manchen Stellen fand ich es unerträglich und wollte sofort wissen, wie es weitergeht. Und dann wieder dieses Gefühl des Unausweichlichen. Man weiß ja, was passiert. Das fand ich ganz schrecklich. Das hat mich wirklich teilweise echt gekillt, dass du weißt, was passieren wird. Es ist einfach, ne, es ist wie bei so einem. Wie hieß denn der Typ mit dem Trenchcoat, dieser Ermittler? Der wusste man auch immer am Anfang sofort, Anja?
Columbo,
genau. Cool, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie in dem Wandersong. Okay, Columbo, konnte ich nie gucken. Man wusste am Anfang schon, wer der Täter ist. Und dann musste man die ganze Zeit Columbo zuschauen, wie er es rausfindet. Ich fand es schrecklich. Ich konnte nie Columbo gucken. Und in dem Buch hat mich das wirklich belastet. Ich wusste ja, was passiert. Und ich wollte nicht, dass es passiert. Und es ist passiert. Und es hat so weh getan. Also mir hat es auch weh getan beim Lesen. Ich fand es schrecklich. Und da lese ich ja wieder aus zweierlei Sicht. A, eine Frau, die auch mal jung war und auch völligen Scheiß gemacht hat. Und rückblickend muss man sagen, dass ich überlebt habe. Yay! Dass ich meine Adoleszenz überlebt habe. Juhu, ja. Und auf der anderen Seite natürlich als Mutter denkt man so, oh Gott, ey, die machen alle nur Scheiß, hoffentlich überleben die den Quatsch. Es war wirklich herzzerreißend. Also Joni steht aber jetzt also nach 10 Jahren wieder bei Bess vor der Tür und sagt, ich brauche deine Hilfe. Meine Verlobte ist verschwunden. Ja, die macht es öfter, die will mir nur schaden, weil mein neues Buch kommt nämlich raus. Denn im Gegensatz zu Bess hat Joni aus Scheiße Gold gemacht. Ich denke, das kann man an dieser Stelle so sagen. Ich sehe Nicken. Ja, das kann man so sagen. Bess lebt jeden Tag mit diesem Trauma, mit der Schuld, mit dem, was passiert ist. Und Joni auch. Aber Joni macht daraus Geld und sagt, auch du kannst Notlagen und Krisen überwinden. I show you how. Und die trägt einen Powersuit und lebt mit einer Frau zusammen und hat ein Haus am Strand in L.A., und verdient ein Schweinegeld, weil sie Bücher und Vorträge und was weiß ich alles macht und Menschen empowert. Also wenn ich aus diesem Mist rausgekommen bin, emotional, dann kannst du das auch. Und ich sag dir, wie? Das ist schon ziemlich crazy. Und mit der konnte ich auf jeden Fall nicht warm werden. Also ich habe mir auch ihr Haus so ganz kühl vorgestellt und sie ist ganz undurchsichtig als Mensch und ganz glitschig. Und auch dafür habe ich eine Lesestelle. Auf Seite 126 und vielleicht schaffe ich es diesmal ein bisschen schneller zu blättern. Das wäre doch auch mal ein Unterschied. Ich habe doch hier auch noch so Papa drin. Ha! Das war schnell, oder? Also in meinem englischen Buch ist es Seite 126. Bess hat das Gefühl, sie müsste jetzt mal mit Joni auch über ihre Gefühle sprechen. Die ganze Zeit sind die beiden eigentlich wie so eine Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen jetzt wie damals zusammenhalten. Bei Bess denkt man die ganze Zeit, warum fahr halt nach Hause oder in Urlaub? Warum musst du denn jetzt ausgerechnet da sein? Aber sie will wieder die absolut beste Freundin sein, die sie sein kann. und steht also Joni bei und hat aber das Gefühl, sie müssten jetzt auch mal so Deep Talk machen über die Liebe, die Joni zu ihrer Verlobten hatte. Once she gave me 100 white tulip, she says after a long pause, on the day my book deal was announced. It wasn't 100 tulips, I think. It was 100 white roses. I saw the photo on Instagram. Is she misremembering? Or is she changing the detail to make it less painful to talk about it? Joni smiles slightly when I catch her eye, and I look away. She was supportive, I say mildly. Most of the time. And you were... Could you be yourself with her, I ask. Who you are when nobody else is around. Joni Bonnier, not Joni Le Bon. Joni frowns. There was a time when we were deeply in love, she says. But there's something wrong with her tone, and it's like she is reciting an answer she knows I want to hear. I wonder if she's so heartbroken that she can't access her memories or her emotions, and my heart aches for her. I know better than anyone that grief doesn't always work the way you expect it to, let alone in the way that is most palatable. Das fand ich eine ganz starke Stelle. Man weiß sehr lange nicht, was mit Willow passiert ist. Eigentlich das ganze Buch über. Und es hat ganz viele genervt, die das Buch gelesen haben, dass man sehr lange nicht weiß, was zum Henker da eigentlich passiert. Und die unglaublich viel rumsitzen und nicht wirklich was passiert. Und dann nehmen sie mal ein Auto und dann fährt sie wieder nach Hause. Dann muss sie das Auto zurückbringen und dann stellt sie es wieder in die Garage vom Nachbar und geht durch den Geheimgang. Weil überall sind Reporter. Aber es ist sehr zäh. Dann dachte ich wieder, aber das ist genau, wie es ist. Das Schreiben verdeutlicht ja sogar, wie man sich fühlt. Es ist so zäh. Anja?
Was ich in der ganzen Konstellation aber ja durchaus spannend finde, ist, die eine geht in die innere Isolation, irgendwie ins Exil. Die andere macht das genaue Gegenteil und geht nach außen. Aber es ist, obwohl es ja ein relativ aktueller Roman ist, bedient es sich ja trotzdem einer Form von Queerbaiting. Also es zeigt eine queere Figur, aber also du kannst so sein, aber dann scheiterst du halt. Dann bist du halt scheiße. So, das ist ja so ein Motiv von Dingen, die gegeneinander gestellt werden. Also sie wird ja auch vorher schon als sehr impulsiv dargestellt, als jemand, bei dem man nie genau weiß, woran man ist. Und während bei Joni ganz offensichtlich ist, dass sie eine unzuverlässige Erzählerin ist, weiß man das bei Beth ja nicht so genau. Aber es ist ja durchaus naheliegend zu glauben, dass auch die keine zuverlässige Erzählerin ist. Denn sie erzählt ja etwas davon, was 10 Jahre zuvor passiert ist. Punkt.
Ja, viele Aspekte. Queerbaiting, das ist schon echt schwierig, ne? Ich habe das auch gedacht. Joni wird dargestellt als eine Person, die rebelliert, allein schon wegen ihrer sexuellen Orientierung. Ist klar, die ist anders, die ist laut, deshalb ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, die kann einfach raushauen, die ist boyisch, die ist tough oder gibt sich immer tough und haut irgendwie dir irgendwie so einen Kommentar vor den Latz und nicht sympathisch. Die Frage ist, hätte man das anders konstruieren können? Also wäre Joni straight? Hätte sie einen Partner? Hätte sie diese Dominanz nicht ausüben können? Anja zuckt mit den Schultern. Also klar, so wie sie es jetzt tut, ist es keine sehr sympathische Dominanz. Aber Joni ist auf jeden Fall eine Person, die in der Freundschaft, bevor die nach Griechenland fahren, eine große Dominanz hat. Ich habe das Gefühl, Evangeline und Joni Das ist ein sehr ungleiches Paar und Beth, als sie dann nach L.A. zieht mit ihren Eltern, bringt da eine ganz komische Art von Balance rein, die auch ganz vage bleibt, eher so ein Gefühl von Balance und findet auch gar nicht so richtig ihren Platz. Aber wie die beiden zusammenpassen, ist auch ein Rätsel. Irgendwie die taffe Joni, die niemanden hat, und Evangeline, die ja eigentlich, ne, the Angel, superreich ist und sicherlich auch so wie in so einem Highschool-Film so ein Cheerleader sein könnte, der alle folgen und die bestimmt. Und das ist sie aber nicht. Sie hat leise Töne und hat auch Unsicherheiten. Und lehnt sich so ein bisschen an diese starke Joni. Genauso wie Beth auch, die niemanden kennt und die nicht genau weiß, jetzt komme ich hier an mit meinem britischen Akzent, den finden alle witzig. Hätte man das anders konstruieren können in einem Roman, ja, dann hätte man aber diese ganze Konstellation, glaube ich, komplett anders schreiben müssen. Claudia nickt. Also man hätte es wirklich komplett anders aufsetzen müssen, weil du hast eine dominante Person. Dann kann ich aber nicht mehr irgendwie einen Heteropartner da rein wursteln irgendwie. Dann müsste es eine andere Situation sein, in der sie in irgendeiner Form scheitert und so einen mafiösen Gefallen einlösen will. Weil so ein bisschen fühlt sich so an. Eines Tages, ich habe dir beigestanden und eines Tages stehe ich vor deiner Tür und dann wirst du mir beistehen. Das ist ja so ein bisschen der Deal. Nee, dann hätte man es wirklich komplett anders stricken müssen, dass Joni nicht gut wegkommt als Person. Absolut. Ich habe Sympathien für Bess gehabt. Weiß nicht, was es über mich sagt. Weil gesagt wurde, man kann mit denen nicht so warm werden, weil die so kühl sind. Aber also Bess hat in meinem Herzen einen Softspot, weil ich die ganze Zeit, das ganze Buch über, habe ich Hoffnung für Bess. Ich habe die ganze Zeit Hoffnung für Bess und denke, das kann sich noch verändern. Vielleicht ist das jetzt der Wendepunkt für dich, wo dein Leben wieder anfangen kann. Weil ihr Leben ist immer noch auf Pause und geht einfach nicht weiter. Und das ist schon ziemlich spannend zu beobachten. Anja?
Was ich in dem Zusammenhang total interessant war, ist ja, dass die 28 sind.
Mhm.
Und möglicherweise ist ja die eine oder andere von uns ein oder zwei Jahre älter. Und ich finde, die tun, als wäre jetzt mit 28 eigentlich alles vorbei und nichts mehr zu holen. Und das finde ich an der Stelle ehrlich gesagt auch ein bisschen unglaubwürdig.
Also aber erinnerst du dich an Nemesis Töchter, wo Tara Louise Witwer schreibt, jetzt bin ich 30 und krass, auf TikTok bin ich jetzt schon aussortiert praktisch. Mich will jetzt eh keiner mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mit 30 habe ich mich nicht so gefühlt.
Ja, und also ich habe es ja durchaus auch erlebt, mit 28 im Job zu sein und da auch schon Berufserfahrung sogar zu haben. Akademische Berufserfahrung und trotzdem die zu sein, die gefragt worden ist, werden sie eigentlich ernst genommen?
Das passiert also mir daher, aber immer noch.
Ja, entweder man nimmt mich ernst oder man wird besser feststellen, das ist besser, wenn man es tut. Aber und das ist ja bei vielen Menschen so. Aber ich finde, dieses Alter, das da suggeriert wird, das sie haben, passt nicht zu dem Verhalten, dass sie da zeigen. Also richtig kongruent ist das nicht.
Ja, aber natürlich, wenn du in Amerika irgendwie mit Mitte 20 dein Highschool-Sweetheart oder mit Anfang 20 dein Highschool-Sweetheart heiratest, also da gibt's ja auch diese komischen sozialen Regeln. Ich weiß nicht, wie das in L.A. ist mit 28, wenn du noch nicht geheiratet hast. If you like it, then you should have put a ring on it und so. Oh Gott, ich hatte jetzt auch einen Freund und der ist jetzt weg, sagt Bess. Das weiß ich auch nicht genau. Jetzt, das war's jetzt wohl. Mich hat es auch ein bisschen ratlos gemacht. Ich meine, die sind knalljung. Da kann ja noch alles passieren. Drum hatte ich ja vielleicht auch diese Hoffnung. Claudia?
Also ich habe gerade bei Beth das Gefühl, dass die nach diesen 10 Jahren, die da vor sich gewisserweise auch hinvegetiert hat, vielleicht tatsächlich an einem Punkt ist, wo sie denkt, das ist eigentlich geht es jetzt halt, egal ob es jetzt 10, 20, 30 Jahre weitergeht, aber es geht so weiter. Die Frage ist nicht, wenn Joni nicht da gewesen wäre, auch so wie es klang, also auch, ja, die letzte Beziehung ist vorbei, aber es klang nicht so, als ob sie auch nur irgendeine Hoffnung darauf hat, dass dann jemals wieder irgendwas ist, sondern wird sie ab und an mit dem Jungen von der Tankstelle unterhalten und ihre Eltern und ihr Bruder kommen alle paar Monate vorbei und das war's. Ich glaube, für sie ist tatsächlich unabhängig davon, in welchem Alter sie ist, seit diesem Erlebnis einfach alles stillgestanden. Sie hat einfach aufgehört, in einer gewissen Weise zu existieren oder halt zumindest im Kopf zu existieren. Die hat einfach nur noch vor sich hin vegetiert. Und ich glaube, für sie ist das Alter irrelevant.
Es gibt in der Psychologie wohl so ein Motiv, das nennt sich das Trauma der Davongekommenen. Das weiß ich, weil ich mal in einem Erdbeben war. Und hinterher hat mir das jemand gesagt. Also die Personen, die dann ins Flugzeug steigen können und einfach nach Hause fliegen oder gerettet wurden und überlebt haben. Also ich war jetzt nicht in Lebensgefahr. Calm down. Aber es war schon eine sehr auffühlende Erfahrung. Und es gibt eben dieses Dilemma der Davongekommenen, dass du kannst dich nicht freuen. Und das ist genau das, was ein bisschen, das Gefühl habe ich bei Bess auch. Sie könnte ja ihr Leben, also sie könnte eine Therapie machen, eine Traumatherapie, sie könnte sich ihrer Trauer stellen. Und in dieser Zeit mit Joni tut sie das ja auch. Also all diese Geschichten, sie überlegen, ob sie ein Jubiläum feiern, also so ein Trauerjubiläum, dass sie eine Erinnerungsveranstaltung machen für sie, für Evangeline. Das ist ja Trauerarbeit, aber es hat 10 Jahre gedauert, bis sie an den Punkt gekommen ist. Und das ist schon ziemlich lang. Das ist ziemlich lang. Also es ist, als ob sie ihr Leben stoppen würde, weil auch Evangelines Leben gestoppt ist. Und es hätte ja auch sie sein können, die den falschen Weg nimmt. Also es ist schon brutal. Wobei Anna Maria sagt, sie fand die Themen durchaus spannend, schreibt sie. Weibliche Freundschaft, Rivalität, Trauma, Schuld und der Umgang der Medien mit jungen Frauen. Aber sie hat das Gefühl, dass doch die Handlung stellenweise ein bisschen Räuberpistole ist. Das hat sie auf jeden Fall am Ende nicht so überzeugt. Insgesamt so die Handlung. Und Melanie sagt, dass sie es teilweise gehört und gelesen hat und dass sie auch die Figuren eher kühl fand. Aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, wie die SprecherInnen-Stimmen sind. Wenn du natürlich ein Buch hörst, dann hast du ja schon eine Vorprägung, dann hast du nicht deine eigene Stimme sozusagen oder deine eigenen Stimmen im Kopf. Auch nicht unbedingt sympathisch, aber auch nicht negativ, schreibt sie. Sie waren vielschichtig, zeigten außen etwas anderes, als sie im Inneren dachten oder fühlten. Die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht besonders, aber ich habe den Schluss nicht verstanden, sagt Melanie. Hat irgendjemand sonst noch das Gefühl, dass sie den Schluss nicht verstanden hat? Hebe jetzt die Hand. Jutta hat den Schluss nicht verstanden. Danke fürs Outen. Sorry, alle anderen haben den Schluss verstanden. Aber darüber, hey, das ist maximal Spoilern, das finde ich nicht gut. Das machen wir erst, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Dann sprechen wir nochmal explizit über den Schluss. Aber Anja wollte noch was sagen.
Es ist, glaube ich, eigentlich ja auch als Thriller ausgegeben. Und vielleicht waren da auch meine Erwartungen falsch, aber ich finde halt, es ist kein Thriller. Also es ist meinetwegen eine Coming-of-Age-Geschichte oder eben auch einfach ein klassischer Roman, aber es ist eben kein Thriller. Und das schürt auch in gewisser Weise oder irgendwie eine Form von Erwartung, die der Text dann einfach nicht erfüllt.
Ja.
Und das war so ein Stück weit das, also ich habe es in der Übersetzung gelesen und fand durchaus lesbar. Meine Frau hat es auch gelesen und sagte, sie war von der Hinhaltetaktik an vielen Stellen einfach genervt. So, und das, na, du hast es vorhin so schön beschrieben mit, die fahren Auto und dann parken sie und dann gehen sie ein Stück und dann sitzen sie. Und das passt einfach nicht zu einem Thriller.
Ja, das stimmt. Das war auch ein bisschen zäh und ganz spannend war, dass wir uns immer in unserer Gruppe so gut zugesprochen haben. Du musst nur die erste Hälfte schaffen, dann wird's echt besser. Das war sehr lustig. Jutta, wie ist dir ergangen? Musstest du auch die erste Hälfte durchhalten?
Ich musste das ganze Buch durchhalten. Ich fand es schon insgesamt sehr sehr tatsächlich. Ich glaube, wenn ich nicht den Buchclub gehabt hätte, hätte ich es irgendwann wahrscheinlich weggelegt, weil ich es irgendwie doch doof fand. Aber ich habe es dann doch immer wieder genommen, weil so ein bisschen spannend ist es dann schon. Aber ich finde, mit der Hinhaltetaktik ist schon ganz gut, weil man immer denkt, ach, kommt da was. Also ich finde, das hätte auch kürzer. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich finde, aber es hätte auch einfach die Hälfte der Zeiten, glaube ich, für mich gereicht. Also ich finde, man hätte es auch irgendwie kompakter machen können. Es kommt immer noch so eine Schleife und noch so eine Schleife und so. Und das weiß ich. Ich fand es irgendwie ein bisschen doof. Was ich aber jetzt eigentlich einwerfen wollte, war, ich musste ganz viel auch mal immer an Amanda Knox denken, also an diesen Fall und so die mediale Vorverurteilung und auch noch an andere mediale Vorverurteilungen, zum Beispiel auch Britney Spears oder so. Und also da gab es ja auch eine Folge von die Leserin zu der Autobiografie von Britney Spears. Die fand ich auch mega mäßig tatsächlich. Ich wollte sie mir dann nochmal anhören, weil das einfach so krass ist, was einfach passiert, wenn so was in Gang kommt und mit diesen Paparazzi, die dann einfach in einem Vorgarten sitzen. Und es ist einfach so absurd. Und das fand ich gut an der Geschichte und das fand ich auch mega eklig und gruselig, wie das so dargestellt war. Also das so Mädchen, also es war eine wirklich nur 17-Jährige, wo die da reingeritten werden und ihnen wirklich keiner hilft. Das ist schon krass tatsächlich. Also selbst dann hinterher nicht mehr, wenn die dann nicht, also ne, wenn das quasi eigentlich vorbei ist. Also das finde ich schon krass. Und ich habe ein Buch mal gelesen, das heißt Gerade gerückt und da geht es um Biografien eben von Frauen, denen solche Vorverurteilungen passieren. Also Britney Spears ist drin und auch Amanda Knox und aber auch Paris Hilton und wie heißt sie gleich, Monica Lewinsky. Und das ist so abgefahren, was einfach, also wenn man mal sich mit der Geschichte, der eigentlichen Geschichte, wenn man die so liest, das sind immer nur ganz kurze Kapitel, so ein paar Seiten, dann wäre gar krass. Und was da für ein, also was wir alle für ein Bild von haben, was passiert ist, also was bei Monica Lewinsky passiert, das ist einfach komplett falsch. Und oder auch bei Britney Spears und oder Paris Hilton. Und es ist einfach abgefahren. Und das Buch würde ich empfehlen, da dazu, zu der Thematik. Genau.
Zurechtgerückt, oder wie heißt das Buch?
Gerade gerückt heißt
Gerade
es.
Gerückt. Ich pack's in die Show Notes.
Ich weiß gerade leider nicht die Autorinnen. Das sind, glaube ich, auch zwei.
Ich pack's in die Show Notes als Link für alle, die jetzt sagen, ah geil, das passt ja sehr gut als Sekundärliteratur. Danke, Jutta. Claudia.
Genau, ein Punkt, den ich noch spannend fand, den wir noch gar nicht hatten, ist ja nicht nur, was diesen Einfluss hatte, dass eben die Freundin gestorben ist und die Paparazzis waren, sondern die Mädels waren ja auch eine Weile im Gefängnis. Und gerade Bess erzählt ja da doch, als sie dann freigelassen wird, ganz anschaulich, was das mit ihr gemacht hat und dass sie eigentlich danach, obwohl sie ja freigesprochen wurden, tatsächlich das Gefühl hatte, sie kann sich gar kein Leben mehr außerhalb dieser Zelle vorstellen. Und ich glaube, das war etwas, was dann auch so nachgehallt hat. Also gar nicht so sehr, also der Tod bestimmt auch, aber den hat sie doch eher verdrängt. Ich glaube, das, was sie ganz stark auch halt dazu geführt hat, dass sie gar nicht mehr viel gemacht hat oder sich so zurückgenommen hat, war auch diese Zeit im Gefängnis, fand ich, klang da sehr stark mit an.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch das, was sie dann mit ins wahre Leben sozusagen wieder mitgenommen hat, dass sie praktisch ihre eigene Zelle gebaut hat, wo sie einfach nur existiert, aber nicht wirklich lebt. Das ist schon sehr, sehr traurig. Ich suche gerade noch so ein ganz tolles Zitat. Ach hier, Nicola hat es geschrieben. Sie würde gerne aus dem Buch für sich mitnehmen, auch Menschen, die auf den ersten Blick nicht so sympathisch wirken, mit mehr Nachsicht, Liebe, Sympathie und echtem Interesse zu betrachten. Ich glaube auch, dass viele von uns vielleicht mit Bess, der Ich-Erzählerin, nicht so warm geworden sind, weil sie passiv und traumatisiert vielleicht auch depressiv ist. Sie hat mich jedenfalls in ihrer Passivität eben an Britt aus Verdammt wütend erinnert, bei der ich auch Trauma und Depressionen vermute. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken. Ein bisschen schließt es auch an das, was Jutta gesagt hat, dass man wirklich, und das ist wieder internalisierte Misogynie, dass wir versuchen müssen, wenn wir Geschichten hören über andere Frauen, als allererstes zu hinterfragen, weil die Geschichten, die uns erzählt werden, so oft nicht die Geschichten sind, wie es passiert ist. Oder was dahinter steckt. Und in dem Moment, wo uns eine Frau als maximal unsympathisch dargestellt wird, muss man sich eigentlich immer überlegen, okay, cui bono, wem nutzt es, dass die jetzt die Hexe ist? Und muss ich da mitmachen? Also ich kann auch Menschen unsympathisch finden, aber dann kann ich immer noch sagen, die ist halt ein sehr spezieller Typ und wir matchen nicht. Das sage ich mir immer. Aber wir sollten uns wirklich da die ganze Zeit selber an die Nase fassen und aufpassen, wie wir andere Frauen sehen. Das versuche ich meiner Tochter übrigens immer mitzugeben, dass sie, wenn sie sowas hört, immer als allererstes sich überlegen muss, hat die Person vielleicht selber eigene Probleme? Und wenn du weißt, dass die Probleme hat, kannst du verstehen, dass sie sich komisch verhält? Siehste, das muss man sich selber halt auch sagen. Ich habe zum Abschluss noch ein Zitat zum Thema Freundschaft aus dem Buch. Eine ganz wichtige Szene, die natürlich nur wir wissen einzuordnen, weil wir haben das Buch schon gelesen. Seite 165. We're not going to last, F said slowly. I felt it last night at dinner when we were talking about college. Our friendship isn't going to survive what comes next, and honestly, there was a time when we thought of that would, when we thought of what of that would have killed me, but after the summer, I don't think I care. Joni let out a strange sound, almost a whimper, but Evangeline just stared between the two of us. Then she turned and walked away, heading past the pool and toward the edge of the villa's grounds. Die Kamera schließt sich. Was dann passiert, müsst ihr leider selber nachlesen. In Before We Were Innocent von Ella Berman. The truth depends on what who you ask, steht bei meinem englischen Buch vorne drauf. Ich fand's gut. Mir hat das Buch echt Spaß gemacht. Ab der Hälfte war es auch schneller zu lesen. Am Anfang war es schon ein bisschen zäher. Aber da haben mir die Analysen, die Charakterisierungen der Frauen gut gefallen. Und manchmal braucht man dafür vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und vielleicht können wir das auch gar nicht mehr so gut, so ganz langsam lesen. Aber gut, wenn es einen nicht packt, dann packt es einen nicht. Ich bin froh, dass ihr durchgehalten habt, das Buch zu lesen, Before We Were Innocent. Ein feministischer, vielleicht nicht Krimi, aber ein Roman. Feministisch ist er, haben wir festhalten können für uns. Über drei junge Frauen, die nach Griechenland in einen wunderschönen Sommer aufbrechen, aber nur zwei kehren zurück. Was passiert mit deren Leben, wenn sie sich vor allem 10 Jahre später wieder treffen? Ich fand den Schluss gut. Wir werden gleich noch drüber sprechen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns bald wieder hier im Buchclub von den Leserinnen. Ich danke allen Unterstützenden, die diesen Podcast auf Steady oder auch über PayPal unterstützen. Herzlichen Dank, Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Anna aus Marbach, Jutta aus Friedberg, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich in der Schweiz, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dömen-Rorup, Barbis aus Wien in Österreich, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf in der Schweiz, Monika aus Marbach, Daniela aus Bolsøya in Norwegen, Nicola aus Heidelberg und Lisa aus Marbach. Danke, danke, danke. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.